ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Bundesaußenminister Wadephul hat die angekündigten Sanktionen gegen Russland verteidigt. Sie seien klar und hart, aber nicht überzogen, so Wadephul in den ARD-Tagesthemen. Er hoffe nun auf einen Kurswechsel in Moskau.
Russland hat einen Sprengsatz in Deutschland auf dem Leipziger Flughafen installiert und der hätte möglicherweise großen Schaden anrichten können. Darauf reagieren wir. Weiteres tun wir nicht. Und es ist jetzt an Russland, innezuhalten und bereit zu sein, mit uns vernünftig über die Zukunft in Europa zu reden. Und dazu gehört, dass dieser Krieg gegen die Ukraine beendet wird.
Die Bundesregierung hatte gestern Russland für den versuchten Drohnenanschlag verantwortlich gemacht und die Strafmaßnahmen angekündigt. Russlands Präsident Putin hat das inzwischen als schweren Fehler bezeichnet. Die bisher vorgelegten Beweise gegen Russland seien gefälscht. Die EU und die NATO sicherten Deutschland ihre Unterstützung zu. Heute beschäftigen sich auch die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Irland mit dem Thema. Aus Wicklow, Sabrina Fritz.
Aus Paris, London und Stockholm bekam die Bundesregierung bereits Lob und Unterstützung für ihre Maßnahmen gegenüber Russland. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat erneute Sanktionen angekündigt. Sie könnten die Schiffe treffen, die immer noch russisches Öl transportieren und die russische Rüstungsindustrie. Allerdings wird es immer schwieriger, alle 27 Mitgliedsländer auf einen gemeinsamen Kurs gegenüber Russland zu bringen. Neben Sanktionen will sich die EU auch besser gegen Angriffe aus Moskau schützen. Dazu hat die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, ein neues Gremium aus Politikern und Militärexperten ins Leben gerufen. Es soll Verteidigungslücken erkennen und schließen. Den militärischen Schutz der EU wollen heute auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Chef Mark Rutte besprechen.
Der Iran ist nach Worten von Präsident Pezeshkian zur Rückkehr zum Waffenstillstandsabkommen mit den USA bereit. Laut Medienberichten hat er gesagt, dass die USA dafür aber ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen zuerst nachkommen müssten. Washington-Korrespondentin Anne Schneider.
Ungeachtet dieser Signale hat das US-Militär am Dienstag neue Angriffe auf Ziele im Iran durchgeführt. Nach Angaben des US-Zentralkommandos CENTCOM richteten sie sich gegen iranische Luftverteidigungsanlagen, Radarsysteme und andere militärische Einrichtungen. Die US-Regierung erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf iranische Aktionen gegen die Schifffahrt in der Straße von Hormuz sowie gegen amerikanische Truppen im Nahen Osten. Der Iran antwortete mit Raketen und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in Jordanien und anderen Ländern der Golfregion. Jordanien erklärte, einen Großteil der Raketen abgefangen zu haben.
Die deutsche Marine will Raketen mit größerer Reichweite anschaffen. Sie hat dafür im Nordatlantik das israelische Raketensystem LORA getestet. Marineinspekteur Karg hat den geheimen Test gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigt. Er sagte, die mögliche Reichweite des Systems übersteige alles, was die Marine bisher kenne. Die Geschosse können mehr als 500 Kilometer weit fliegen, also so wie der Marschflugkörper Taurus. Der wird allerdings von Kampfjets abgefeuert und nicht von Kriegsschiffen. Eine Woche nach der Sturzflut im Himalaya-Gebiet zwischen Nepal und Tibet laufen die Bergungsarbeiten weiter. Fast 5000 Menschen werden auf beiden Seiten der Grenze noch vermisst. Rettungskräfte suchen weiter nach Hunderten von Arbeitern, die im Tunnelnetz der zerstörten Wasserkraftwerke eingeschlossen sind. Nach Angaben von Fachleuten besteht Hoffnung, denn es gibt Zugang zu Sauerstoff. Südasien-Korrespondentin Lena Bodewein.
Auch in anderen Bereichen werden Vermisste gesucht. Mit Spürhunden arbeiten Helfer sich durch Geröll und Matsch. Hubschrauber der Armee sind nach wie vor im Einsatz. Mit Behelfsbrücken und notdürftig geflickten Straßen gelingt es jetzt, Hilfsgüter auch in bisher abgeschnittene Regionen zu bringen. Neben sauberem Wasser sind Lebensmittel und Medikamente am nötigsten. $5 Milliarden, so groß sei der Schaden durch die Sturzfluten, schätzt Nepals Regierung, ein Zehntel der Wirtschaftskraft des Landes. Wasserkraftprojekte und der Tourismussektor sind durch die Katastrophe stark betroffen.
Der Volkswagen-Vorstand hat laut einem Medienbericht das Ende der Produktion in 4 Werken beschlossen, darunter das in Neckarsulm. Das berichtet die Wirtschaftswoche und beruft sich auf einen Bericht für den Aufsichtsrat, der ab morgen tagt. Demnach soll die Produktion in Emden und Zwickau 2031 enden, in Hannover 2032 und in Neckarsulm 2034. Die bisherigen Strukturen reichten nicht aus, um die Wettbewerbsfähigkeit des Volkswagen-Konzerns langfristig sicherzustellen. Das Unternehmen äußerte sich bisher nicht dazu. Moore und Riede am Bodensee und in Oberschwaben sind im Klimastress. Der heiße und trockene Sommer setze den Böden, Pflanzen und Tieren zu, heißt es von Experten. Nach deren Einschätzung steigt auch die Gefahr von Moorbränden. SWR-Aktuell-Reporter Johannes Riedl.
Brände in trockenen, torfhaltigen Moorböden, die lange schwelen könnten, seien eine reale Gefahr, so Katrin Fritsch und Siegfried Roth von den Naturschutzzentren in Bad Buchau im Kreis Biberach und in Bad Wurzach im Kreis Ravensburg. Die extreme Trockenheit sorge außerdem für viel klimaschädliches Kohlendioxid, weil Kohlenstoff aus dem trockenen Torf mit Luftsauerstoff reagiere, so Katrin Fritsch vom NABU-Zentrum Federsee. Die vergangenen zu heißen und zu trockenen Sommer zeigten, dass vor allem die Randbereiche des Federseeriedes dringend vernässt werden müssten. Aktuell bräuchte es für die Moore dringend Landregen.
Der Mann, der den konservativen US-Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben soll, muss sich wegen schweren Mordes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft verfüge über ausreichende Beweise gegen den 23-Jährigen, erklärte ein Richter im Bundesstaat Utah. Dem Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung die Todesstrafe. Kirk wurde vor rund einem Jahr erschossen, während er bei einer Veranstaltung vor tausenden Menschen in Utah gesprochen hatte. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Borussen haben gegen den Fünftligisten Hamburg-Eimsbütteler Ballspielclub mit 5:0 gewonnen. BVB-Trainer Niko Kovac hatte nach dem Spiel auch Lob für den HEBC übrig.
Wir haben heute eine tolle Atmosphäre erlebt. Der Gegner hat sich in alles reingeworfen, wo man sich reinwerfen konnte. Aufopferung gearbeitet, gespielt. Also es hat Spaß gemacht. Letzten Endes hat man dann auch zum Schluss das Gruppenfoto gesehen. Das ist, denke ich, auch nicht alltäglich. Und ich freue mich, weil wir sind zwar weiter, aber die anderen haben es auch sehr gut gemacht.
Heute Abend im letzten Erstrundenspiel des DFB-Pokals treffen noch Bayern München und der VfL Osnabrück aufeinander. Tennisprofi Jan-Lennart Struff hat sich für die zweite Runde der US Open qualifiziert. Er gewann in New York gegen den Argentinier Camilo Hugo Carabelli in 3 Sätzen. Ebenfalls eine Runde weiter ist Eva Lüß. Aus der Sportredaktion Tim Brockmeier.
4 Stunden lang ging gar nichts auf den unüberdachten Außenplätzen der US Open Tennisanlage. Dann war der New Yorker Regen endlich vorbei und es konnte doch noch Tennis gespielt werden. Die lange Wartezeit machte Eva Lüss ganz offensichtlich kaum was aus. Nach einem kleinen Stolperer zu Beginn ihres Matches gegen die Tschechin Kuzon zog Lüss ihr Spiel souverän durch, gewann ihr Erstrundenmatch in 2 Sätzen und freute sich ausgelassen auf dem Platz über ihren Einzug in die zweite Runde. Ella Seidel aus Hamburg hatte bei ihrer allerersten US Open Hauptfeldteilnahme den erwartet schweren Stand gegen die favorisierte Ukrainerin Staro Dubtseva. Es wurde eine deutliche Niederlage für Seidel in 2 glatten Sätzen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen ist es recht frisch und teils bewölkt. Hier und da hat sich etwas Nebel gebildet. Tagsüber ziehen dann viele Wolken durch. Dazwischen scheint auch immer mal wieder die Sonne. Am freundlichsten wird es dabei im südlichen Baden-Württemberg. Und meistens bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad im hohen Westerwald und bis 27 Grad am Hochrhein. Morgen wird es freundlicher und wärmer. Zum Freitag hin oft sonnig und spätsommerlich heiß.
SWR aktuell. Serie der Woche.
3 Landtagswahlen stehen jetzt im September in Ostdeutschland an. Die ganze Woche über schauen wir darauf und fragen, welche Folgen sie für ganz Deutschland haben könnten. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt und die AfD könnte dort haushoch gewinnen. Und damit sind wir direkt bei der Sache. Wenn es um Ostdeutschland geht, dann stehen nämlich immer wieder die gleichen Themen im Fokus. Die AfD, der Rechtsextremismus, die Folgen der Wiedervereinigung. Und sonst? Was ist da noch? Genau an dieser Stelle setzt die Initiative Wir sind der Osten an. Gegründet wurde sie 2019 von der Journalistin Melanie Stein. Und ihr Ziel ist, die Vielfalt Ostdeutschlands sichtbar zu machen und Menschen eine Stimme zu geben, die in der öffentlichen Debatte häufig zu wenig vorkommen. Stein kritisiert seit Jahren, dass Ostdeutsche in der Berichterstattung schnell mit Rechtsextremismus und politischen Problemen gleichgesetzt werden. Inzwischen sagt sie aber auch, das Bild vom Osten hat sich in den Medien durchaus verändert. Frau Stein, wenn Sie als Gründerin und Geschäftsführerin von Wir sind der Osten sagen, wir haben ein falsches Bild von Ostdeutschland, was meinen Sie konkret?
Also ich glaube, ich würde jetzt nicht das Wort falsch verwenden, aber definitiv ein verzerrtes Bild. Und das wird zum Beispiel sichtbar, wenn jetzt ein großer YouTuber wie Markant, der viel auf rechten Demos unterwegs ist und dort mit Menschen spricht, jetzt in Sachsen-Anhalt ist und Sätze sagt wie, ich habe noch nie so viele nette Menschen wie in Sachsen-Anhalt getroffen und alle total überrascht sind. Was mich persönlich nicht überrascht, das zeigt vor allem, dass wir natürlich als Medienschaffende ganz oft auf das Problem schauen und uns auch viel mit vielleicht problematischen Ansichten und problematischen Menschen auseinandersetzen und ganz, ganz viele Menschen und vielleicht auch die Mehrheit der Menschen nicht so oft zu Wort kommen.
Sie sind selbst Journalistin und haben Wir sind Osten ja auch aus Kritik an der Berichterstattung herausgegründet. Was machen denn Medien beim Blick auf Ostdeutschland heute noch falsch und warum?
Ich glaube, dass Journalistinnen natürlich zum einen häufig glauben, sie könnten objektiv berichten. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Niemand sieht die Welt so, wie ich sie persönlich wahrnehme. Und die Art und Weise, wie ich Themen einordne, ist stark davon abhängig, wie ich aufgewachsen bin, welche Vorurteile ich habe oder welche Witze beispielsweise meine Realität geprägt haben. Als ich als Kind zum Beispiel Witze über Ostdeutsche gehört habe, die ja gängig waren in Comedy-Shows, habe ich oft gedacht, ich verstehe das nicht, weiß nicht, warum die so reden über uns. Aber viele andere Menschen, vor allen Dingen viele Westdeutsche, die noch nie in der ostdeutschen Region waren, haben das natürlich als Realität wahrgenommen und unkritisch vielleicht auch übernommen. Und selbst bei sehr aufgeklärten Bevölkerungsgruppen, die vielleicht gut reflektiert sind zu den Themen Frauenfeindlichkeit oder auch Rassismus, stellen wir immer wieder fest, dass diese In-Group-Out-Group-Effekte zwischen Ost und West noch nicht so richtig reflektiert sind. Das zeigt zum Beispiel der Begriff Jammer-Ossi ganz gut, was in meinen Augen eigentlich eine Art kollektives Gaslighting ist, also das Absprechen der eigenen Wahrnehmung, wenn seit Jahrzehnten auf bestimmte Probleme hingewiesen wird. Und wir dann immer wieder sagen, naja, die Ossis, die jammern halt. Und wenn wir dann jetzt eine Situation haben, in der rund 40% in Sachsen-Anhalt eine rechtsextreme Partei wählen wollen, obwohl wir wissen, dass eigentlich nur 8% der Menschen ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, dann sehen wir hier auch, dass wir über Jahre nicht richtig hingehört haben und über Jahre auch bestimmte Probleme nicht richtig angegangen sind.
Wenn man nun über Probleme in Ostdeutschland berichtet, wie eben Rechtsextremismus oder strukturelle Probleme, dann verstärkt man damit natürlich einerseits unter Umständen das Bild vom problematischen Osten. Andererseits gehören diese Themen ja durchaus zur Realität. Wie kann man mit diesem Dilemma umgehen?
Absolut, es ist natürlich sehr wichtig, dass wir darüber berichten. Ich glaube, zum einen ist es aber auch wichtig, dass wir uns als Journalistinnen immer fragen, wie ausgewogen berichten wir. Also eine Kollegin sagte mir beispielsweise, wenn sie Themen angeboten hat in Redaktionen, dann heißt es immer, Osten klickt nicht, außer es geht um Nazis. Und das ist, glaube ich, der eine Punkt, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir nicht ausschließlich berichten über die ostdeutsche Region, wenn es um diese Themen geht. Und andererseits sollten wir auch immer Hintergründe aufzeigen. Zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Menschen der ostdeutschen Region die Region verlassen haben, dort nicht mehr leben, dort nicht mehr wählen. Viele junge Menschen, viele gut ausgebildete Menschen, dass es bestimmte Gründe gibt, strukturelle Gründe, weshalb Rechtsextremismus in dieser Region so erstarken konnte. Zum Beispiel gab es noch nicht die starke Zivilgesellschaft in den 90er Jahren. Ja, Vereine, Strukturen, die sich jetzt gebildet haben. Was ganz wunderbar ist. Aber das hat auch die Möglichkeit geschaffen, dass dort Rechtsextremismus erstarken konnte. Sprich, ich glaube, es ist dann wichtig, tiefgreifender zu berichten und Hintergründe zu erklären.
Melanie Stein, Journalistin und Gründerin der Initiative Wir sind der Osten. Morgen schauen wir in unserer Serie zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland dann auf die SPD, die dort in den vergangenen Jahren stark verloren hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das Bundeskabinett will die Pläne für eine Steuerreform auf den Weg bringen. Die Regierung verspricht milliardenschwere Entlastungen und hofft auf einen positiven Effekt für das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Bundesfinanzminister Klingbeil wird die Sitzung allerdings verpassen. Seine Rückreise aus den USA verzögert sich. Philipp Eckstein berichtet.
Der Regierungsflieger, mit dem Klingbeil zum G20-Treffen gereist ist, hat ein technisches Problem. Eigentlich wollte der Finanzminister am Dienstagnachmittag von South Carolina aus zurückfliegen. Am frühen Mittwochmorgen sollte er in Berlin landen, rechtzeitig zur Kabinettssitzung der Bundesregierung. Dort soll am Vormittag eine Steuerreform verabschiedet werden. Finanzminister Klingbeil hat sie ausgearbeitet und wollte sie nach der Kabinettssitzung der Presse vorstellen. Daraus wird jetzt nichts. Bei der Kabinettssitzung kann sich der Minister aber von einem Staatssekretär vertreten lassen. Die geplante Einkommenssteuerreform hatte zuletzt für Diskussionen gesorgt. Aus Reihen der CDU wurde die Kritik laut, die Entlastungen gingen nicht weit genug. Klingbeil hatte diese Kritik zurückgewiesen und betont, die Regierung habe sich auf diese Reform verständigt. Er sei offen für weitere Entlastungen, dafür müsse aber Geld gefunden werden.
Das Gericht der Europäischen Union verkündet heute sein Urteil in einer womöglich wegweisenden Klimaklage gegen die EU-Kommission. Die Umweltorganisationen Global Legal Action Network und Climate Action Network Europe fordern deutlich strengere Obergrenzen für den CO2-Ausstoß der Mitgliedstaaten bis 2030. Sabine Stöhr aus unserer Umweltredaktion berichtet.
Ausgangspunkt ist ein Beschluss der EU-Kommission von 2023. Darin legt sie fest, wie viele Treibhausgase die Mitgliedstaaten in Bereichen wie Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft noch ausstoßen dürfen. Kläger sind zwei internationale Umweltorganisationen. Ihr Vorwurf? Die erlaubten Mengen sind zu hoch. Die Kommission habe nicht ausreichend geprüft, ob mit diesen Vorgaben das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreicht werden kann. Und Europa müsse beim Klimaschutz mehr leisten. Wegen seines hohen historischen Treibhausgasausstoßes und seiner größeren wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Umweltorganisationen verlangten deshalb vor 3 Jahren eine erneute Überprüfung. Die Kommission lehnte das ab. Genau gegen diese Ablehnung richtet sich die Klage.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin werden jeden Tag jede Menge Bilanzen gezogen. Für Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer steht heute eine besonders wichtige auf der Agenda, nämlich die Erntebilanz. Bauern aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dürften da genau hinhören, schätzt unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Rekordverdächtige Temperaturen, rekordverdächtige Trockenheit. Die Landwirte im Südwesten haben darunter besonders gelitten. Und sich in diesem Sommer womöglich über den nonchalanten Umgang des Ministers damit gewundert. Zitat Rainer: Ich kann's nicht regnen lassen, sonst täte ich's machen. Nun ist es einerseits beruhigend, dass wir im Landwirtschaftsministerium keinen bayerischen Donald Trump sitzen haben, der nach einem Hitzesommer auf X die Entlassung von Petrus verkündet. Andererseits, wie Moses die 10 Gebote, nun also die Erntebilanz als Laune des lieben Herrgotts mit einem Schulterzucken hinzunehmen, ist vielleicht auch ein bisschen dünn. Bislang ist, nur so als Beispiel, auch noch keine Bildungsministerin auffällig geworden, die nach einer miesen PISA-Studie gesagt hätte, sie könne nun mal kein Hirn vom Himmel fallen lassen. Wie sangen die Weather Girls in ihrer Partyhymne? It's raining men. Solange keine neuen Landwirtschaftsminister dabei sind, dürfen wir auf Alois Rainer gespannt sein. Auf seine Zahlen und was er meint, was er da so machen kann.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.